Heute, liebe Freunde, haben wir euch ein besonderes Schmankerl mitgebracht. Lieber Clemens, ich glaube, wir haben heute eine Frau bei uns in der Show, Amira Ali, ehemals Pocher. Eine Frau, über die, glaube ich, mehr berichtet wurde als über alle anderen Menschen und Prominenten gemeinsam in den letzten 2 Jahren. Die hat durch Hochzeit, Scheidung und weiteren Verlauf, ohne es zu wollen, glaube ich, ziemlich auf sich aufmerksam gemacht und ist dadurch natürlich in absolute prominente Höhen geflogen. Und heute wird sie uns beweisen, dass sie eine treusorgende liebe Mutter ist, dass sie eine Häuslebauerin ist und dass sie das Herz am rechten Fleck hat.
Dirty Kitchen habe ich zum einen gelernt.
Ja, dir bleiben gleich wieder diese versauten Sachen hängen. Ja, sie baut sich eine Dirty Kitchen. Und wer jetzt sagt, eine Dirty Kitchen, habe ich doch schon längst zu Hause. Ja, eine Dirty Kitchen ist nämlich nochmal was anderes. Das hat man nämlich zusammen. Man hat eine Clean Kitchen und dann hat man noch eine Dirty Kitchen. Und was man wo macht und wie es wo aussieht, das erklärt uns jetzt gleich mal die Amira. Und dann lassen wir sie doch einfach mal loslegen. Wollen wir mal so rein lassen? Hier ist heute bei den Waffeln einer Frau Amira Ali.
Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.
Ladies and Gentlemen, was haben wir heute für einen tollen Gast? Eine super Frau und ich habe sie im Wikipedia-Lexikon nachgeschlagen und da steht über sie nicht nur, dass sie Moderatorin ist und überhaupt ein Medienphänomen, sondern auch It-Girl, also ein Mädchen mit dem Gewissen. Etwas, das ist genau das, was diese Sendung dringend braucht. Hier ist Amira Ali!
It-Girl?
Ja, da steht über dich offiziell It-Girl. Das, weißt du, das habe ich zuletzt über Ariane Sommer gelesen. Und da, also ich würde jetzt mal sagen, die hast du ja rechts überholt. It-Girl ist geil, gell? Weil ich glaube, It-Girl ist sowas wie Kult. Das kannst du ja nicht steuern. Das kannst du nicht steuern.
Ich wusste das. Ich meine, ich habe mich ja auch noch nie selber gegoogelt. Also nur mal, wenn ich...
Ach, jetzt hör doch
auf. Wenn ich wissen wollte auf News. Klar, das wollte ich immer wissen. Wenn irgendwie, wurde irgendwie darüber berichtet, habe ich immer geguckt, okay, auf News. Gut, aber Wikipedia irgendwie mal vor Jahren. Aber nee, das muss ich gleich mal überprüfen. Das ist ja lustig.
Hast du mal versucht, also dementsprechend dann nicht, ich habe zum Beispiel mal versucht, auf den Wikipedia-Eintrag zu nehmen. Ich wollte mich... Also nicht, dass ich mich zum It-Girl machen wollte. Ich wollte auch nicht mein Geburtsdatum verändern. Das ist übrigens richtig kompliziert. Ich wollte den Namen meines Sohnes da rauslöschen, weil der hat da nichts zu tun. Der ist da irgendwie drin und du, da musst du aber dann schreiben, was du willst, da musst du das da hinschicken, dann meldet sich jemand zurück, da musst du Sachen angeben, da müsstest du Geburtsurkunden einreichen, ich weiß nicht was alles. Also total kompliziert, das habe ich dann aufgegeben irgendwann.
Ja, wow. Also das ist sehr, ich habe mich immer gefragt, wer das denn überhaupt schreibt. Also wer entscheidet das?
Das frage ich mich auch.
Wer macht das denn?
Wie kommen überhaupt Sachen ins Internet? Da ist doch eine ganz hohe Gewalt da. Ja, aber findest du nicht? Wer macht sich denn die Mühe, zum Beispiel ein Foto von dir oder weißt du, oder ein Standfoto von irgendwas irgendwo? Du findest ja wirklich alles. Ich meine, du bist 1992 geboren, von dir gibt's wirklich alles. Ich habe ja das Glück, der Beginn meiner Karriere ist nicht aufgezeichnet.
Bei mir ist alles dokumentiert.
Nicht wiederzufinden. Nee, aber wie kommt das da rein und wer macht sowas? Ich habe das auch nicht verstanden.
Ja, ich frage mich das auch, weil dazu müsste man ja irgendwie immer alles gehört oder gesehen haben und so. Da werden ja auch alle Sendungen aufgelistet und was auch immer, was du je irgendwo, wo du mal zu sehen warst. Also das ist, keine Ahnung. Das möchte ich auch mal wissen.
Und selbst du weißt ja schon nicht mehr, wo du überall warst. Weil du bist ja auch, sage ich jetzt mal, ich meine, du bist ja noch nicht lang dabei. Ich weiß noch, als wir haben uns kennengelernt in der Garderobe mit Günther Jauch und Thomas Gottschalk zusammen, oder? Bei denn sie wissen nicht, was passiert.
Ja, ja. Und das war für mich ein absolut, ich so, oh mein Gott, wo bin ich hier? Ich stehe hier einfach. Das war total surreal für mich und eine absolute Ehre. Ich meine, ich habe ja alleine schon Thomas Gottschalk. Ich weiß jetzt kein großer Fan von mir.
Ist er nicht, meinst du?
Der hat irgendwann mal von einem Jahr oder als das ja bei mir so ein bisschen so turbulent war öffentlich, hat er mal irgendwie in seinem Podcast, den er mittlerweile auch nicht mehr hat, gesagt, er hatte immer schon irgendwie ein komisches Gefühl bei mir oder so.
Ja, wobei wir ja wissen, dass der Thomas jetzt in letzter Zeit relativ viel über andere Leute irgendwie auch gesagt hat und dann gleichzeitig aber auch sagt, man soll es ja nicht so ernst nehmen, was er sagt. Also insofern könnte sein, dass er schon wieder vergessen hat, wenn du das nächste Mal triffst.
Ich habe das auch wirklich ich nehme sowas wirklich mit ganz locker auf. Ich bin da ganz entspannt. Ich bin ja auch nicht so, dass und jetzt mag ich den aber nicht mehr, sondern ich bleib dabei. Das sind wir ja wohl erwachsen, ne?
Aber da saßen wir in der Garderobe, und übrigens, mir geht's auch bis heute so, dass ich, wenn Günther Jauch manchmal bei mir in die Garderobe kommt und sagt, hallo, gibt's bei euch was zu essen, und sich bei mir aufs Sofa setzt, dann denke ich mir, irre, Günther Jauch sitzt bei mir in der Garderobe.
Ja, das denke ich mir auch immer noch. Dir?
Ja.
Du weißt schon, dass du bist ja auch so eine Ikone, und meine, bist ja auch.
Findest du das
ja
so?
Ja, absolut.
Also ist lustig, weil man das ja selber überhaupt nicht so sieht. Ich sehe mich ja auch noch als Newcomer eigentlich. Ich meine, ich im Ernst. Ich selber denke, es hat ja gerade erst so richtig angefangen, und jetzt merke ich, dass ich aber schon gefragt werde, wie lange wollen Sie eigentlich noch weitermachen?
Nee, absolut. Du bist halt schon, also ein, ja, ich finde, man hört ja auch nur Gutes über dich und bist auch ein Vorbild für viele, 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 viele Frauen da draußen, unter anderem von mir.
Und warum?
Weil du.
Erzähl doch mal.
Ich finde,
du kannst ruhig ein bisschen ausführen. Ja, wir haben Zeit.
Wie viel Zeit lehne ich zurück? Nein, ich finde, du bist also wahnsinnig humorvoll, locker, freundlich, schlagfertig, erfolgreich. Ja, also wirklich, hast sehr alles, von allem etwas dabei, und hast halt auch nichts Böses an dir. Ich, ja.
Weil es ist ja interessant, gerade wenn man so wie du und übrigens auch wie ich ja in dieses Mediensystem eingeschleust oder eingefädelt hat, ohne einen Plan zu haben. Ich weiß jetzt nicht, ob du dir gedacht hast, irgendwann werde ich mal Barbara Streisand oder ich werde irgendwie Ellen DeGeneres oder was auch immer, sondern du bist ja irgendwie mehr oder weniger reingestolpert, ich auch. Hast du einen Plan? Hast du einen Plan für dein Leben?
Das ist ja das Witzige, diese Frage konnte ich noch nie beantworten, dieser Klassiker, ne? Wo siehst du dich in 5 Jahren? Ich hatte noch nie einen Plan, um ehrlich zu sein. Ich wusste nur, was ich immer wusste, war, macht mir das gerade Spaß oder nicht, was ich mache. Und das waren meine letzten Jobs, also noch im normalen Leben und jetzt außerhalb der Öffentlichkeit, war das überhaupt nie, also war nie das, was ich machen wollte, aber ich konnte auch nicht sagen, was ich machen will. Ich konnte es einfach nicht beschreiben. Ich habe ja alles Mögliche gemacht. Ich bin ja dann auch in Deutschland ausgewandert, dann habe ich da Make-up-Artist gemacht, dann habe ich aber im Vertrieb gearbeitet. Das hat mir alles nie so richtig 100% Spaß gemacht. Ich
auch nicht Make-up-Artistin?
Nein, das wollte ich ja eigentlich nur werden, weil ich irgendwie einen Fuß in die Modelwelt damit setzen wollte, weil ich irgendwo schon immer so ein bisschen Model sein. Ich wollte immer Model sein. Ich wusste aber, ich bin habe nicht die perfekte Figur dazu und
doch,
ich bin zu
das
klein.
Das würde ich schon sagen, du bist ja, zu klein
damals,
vielleicht.
Ja, aber damals hieß es mit meiner Kleidergröße 36, 38, ich bin zu rundlich.
Dick. Ja, klar, viel zu dick. Ich bin ja auch mit 40 bin ich ja außerhalb der. Also
ja, heutzutage kannst du doch mit jeder Kleidergröße als Model durchstarten. Jetzt ist die Zeit.
Jetzt bist du fast ein bisschen zu dünn. Jetzt wäre es schon besser, wenn du ein bisschen dicker wärst.
Ja, da, genau.
Voller, kräftiger. Wie heißt denn das jetzt? Egal.
Ja, piep, piep, piep. Einfach am besten.
Man weiß nicht so, mir ging das auch so. Ich habe auch gemerkt, es drängt mich irgendwie nach vorne, aber man will es ja auch nicht so zugeben, oder? Also es ist ja auch so albern, dann immer zu sagen, also ich sehe mich schon irgendwie auf einer Bühne.
Das ist das Lustige. Ich muss es dir wirklich sagen und ich würde es auch wirklich ehrlich eingestehen und sagen, ne? Ich wusste es nicht. Ich weiß aber nur, dass ich hatte eine Kundin, da habe ich im Vertrieb noch gearbeitet, ne? Die war in Hannover, hatte die eine Boutique und ich habe sie eben beliefert, habe mit ihr die Bestellungen und alles immer gemacht. Und die fand mich immer ganz toll. Hat gesagt, Mira, du bist so eine tolle, du musst auf die Bühne. Und ich so, was meint die denn? Sie so, ja. du wirst irgendwann mal berühmt sein. Und ich konnte nicht, ich habe dann gelacht, dachte mir, ja, haha, ne? Aber ich habe das nicht verfolgt. Und auch als ich dann mit meinem Ex-Mann zusammen war, am Anfang hätte ich mir niemals vorstellen können, weil ich habe gesehen, wie das dann abläuft, dass Leute dich bewerten, beleidigen, was das auch mit sich bringt. Das ist ja nicht immer nur alles toll. Und ich habe gesagt, ich könnte damit nicht umgehen, weil ich muss immer jedem gefallen oder musste zu dem Zeitpunkt. Ich wollte immer jedem gefallen und ich konnte überhaupt nicht damit umgehen, wenn jemand mich nicht mag. Und deswegen habe ich gesagt, ich kann mir das nicht vorstellen. Und dann hat er ja damals gesagt, hey, du bist witzig, geh doch mal 10 Minuten auf die Bühne vor meiner Show. Wir schreiben dir ein Stand-Up-Programm.
Das finde ich auch so krass, ja. Dass du dann gesagt hast, das mach ich.
Nee, ich habe gesagt, nein, mach ich nicht. Bist du wirklich nicht? Mein nicht.
Geh doch mal kurz auf die Bühne. Ich stelle mir das umgekehrt mit meinem Mann vor. Du, pass auf, ich schreibe dir ein paar lustige Gags. Also, ich... Es könnte nicht weiter von der Realität entfernt sein. Okay, und dann, habt ihr lustige Sachen geschrieben?
Ja, wir waren im Auto auf Tour und ich war ja wirklich, ich habe die Technik hinter der Bühne gemacht. Ich saß.
Was heißt denn die Technik?
Ich habe die Leinwand gesteuert, ich habe irgendwie.
Nicht dein Ernst. Und ja, hast auch mal was falsch gemacht und es gab richtig Anschiss danach. Nee, die Leinwand kam zu spät. Nee.
Ja, ich konnte es immer auf jemand anders schieben oder so. Aber das hat mir voll Spaß gemacht, wirklich.
Ja,
ich habe mich total wohl gefühlt dahinter, weil ich konnte irgendwie mitreisen und wir haben die Sachen erlebt, aber ich war quasi geschützt. Keiner hat mich bewertet und so, mir hat das total gut gefallen. Im Auto haben dann alle auf mich eingeredet, du bist so lustig und wir schreiben dir jetzt was. So, dann haben die was aufgeschrieben. Ich so, ich mach das nicht, ich kann das nicht. Und dann waren wir in Wien und er hat gesagt, guck mal, heute sind 20 Leute von dir hier im Publikum. 20 von deinen Freunden auf der Gästeliste.
Ja, aber halt auch noch 3000 andere.
Ja. Ja gut, so groß hat er nicht gespielt, aber dann hat er gesagt, das ist doch die perfekte, hast schon mal 20 Leute, die garantiert lachen werden. Ich so, nein, ich kann das nicht. Und
die haben mich vor allem vor denen, die man kennt, ist ja noch viel schlimmer.
Ja, und dann hat er mich einfach, ich wurde wirklich gedrängt. Es hat ja dann, und ich habe das überhaupt nicht gefühlt. Ich hab das
und dann hast du, okay, also das heißt, du bist dann raus und ihr hattet Gags vorbereitet und dann hast du das irgendwie gemacht.
Ja, und ich weiß nicht, bis heute nicht. Ich würde es nie wieder machen, heute nicht mehr. Es war so, ich habe mich so unsicher gefühlt. Ich habe gezittert. Ich habe gesagt, das mache ich nie wieder. Und hat dann nochmal und nochmal. Und der hat mich ja auch wirklich einfach angekündigt. Ich hatte keine Wahl. Also, und ich wusste das, ich kenne den ja. Wenn der irgendwas sagt, dann mach das dann, ob du willst oder nicht. Mhm. Und ja, genau, so ist das dann 4-5 Mal gegangen. Dann hatte ich kurz gesagt, ich so, nie wieder, mache ich nicht mehr. So, und deswegen, das war auch nicht mal von. Ich wollte das nicht, aber natürlich, klar, ich wurde jetzt nicht gezwungen, aber halt so ein bisschen reingeredet und so. Aber ist ja alles gut gegangen und irgendwann mal, als das dann so passiert ist, über Nacht, auch wortwörtlich über Nacht, ja, dann hat es irgendwann mal, dass ich mir irgendwie macht es Spaß und auch diese Podcasts und diese Live-Sachen, das hat mir echt Spaß gemacht und da dachte ich mir, okay, cool. Und du weißt halt nie vorher, was mir wirklich Spaß macht. Das kannst du ja nie wirklich wissen.
Nee, man muss das erfüllen und man muss das auch lustigerweise leider in Anwesenheit der Öffentlichkeit über Try and Error rausfinden, weil es ist eben nicht so, dass man Fernsehen machen kann, ohne Fernsehen zu machen. Man muss halt einmal das wirklich machen und dann muss man sich auch den ganzen Shit abholen, ehrlich gesagt, den man dann natürlich kriegt, um dann eben zu sagen, okay, ich mach weiter oder nee, das mache ich nie wieder. Viele haben ja auch eine total traumatische Erlebnisse, dass sie dann sagen, ich bin einmal auf eine Bühne gegangen und ich fand es so schlimm, dass ich heute noch davon träume. Ich zum Beispiel, ich bin ein totaler Bühnenmensch. Mich kannst du nachts um 5 Uhr wecken und sagen, du Baba, da draußen stehen 10.000 Leute, geh doch kurz raus und erzähl was.
Ja.
Strengt mich gar nicht an. Ähnlich wahrscheinlich wie dein Ex-Mann. Ehrlich gesagt, den kannst du nur wecken, wenn 10.000 Leute vor der Tür stehen. Weil wenn du sagst, keiner steht vor der Tür, willst du trotzdem aufstehen? Nein, keine Motivation, wenn mir keiner zuschaut. Also bei mir ist es so. Und wie ist es bei dir? Hast du jetzt, wenn du auf eine Bühne gehst, Panik oder merkst du, ach nee, ich fühle mich wohl?
Nee, jetzt ist es anders, ne? Also ich bin auch gar nicht nervös und so. Klar, bei so Live-Sendungen oder wenn du irgendwie performen musst, so diese Quiz-Sachen, da bin ich immer noch so ein bisschen, bist halt einfach nur Gast. Oder beim Moderieren. Und da habe ich halt immer noch so diese Unsicherheit gehabt, dass ich mir gedacht habe, boah, die Leute denken sich ja, was hast du für eine Berechtigung, hier zu stehen? Das weiß ich noch. Da habe ich meine erste Sendung da gehabt bei Vox. So ein, aber war ja nicht mal live, ne? Aber ich habe mich unsicher vor den Kandidaten gefühlt. Ich habe gesagt, oh mein Gott, die denken sich sicher, wer ist das? Was will die jetzt hier? Was bildet die sich jetzt hier ein? Und das ganze Team hat gesagt, Mira, bist du bekloppt? Nicht du? Wir haben dich ausgesucht und nicht umsonst. Wir wollen, dass du das machst, weil wir wissen, dass du es kannst. Und du bist hier die Moderatorin und die werden dir folgen und so. Und ich so, seid ihr euch sicher? Kann ich vorher mal Hallo sagen?
Aber jetzt mal ganz ehrlich, ich find's eigentlich ganz sympathisch, dass du so bist. Weil jetzt alles andere wäre ja der Wahnsinn. Deswegen finde ich es ja eigentlich auch total cool zu sagen, ja, also ich habe das heißt übrigens Imposter-Syndrom, das haben wir alle.
Ja, ja.
Das heißt nämlich, dass man die ganze Zeit denkt, bald findet jemand raus, dass ich gar nichts kann. Ich habe es immer noch, ehrlich gesagt. Ja. Und manchmal merke ich auch, jetzt kommen sie mir gleich auf die Schliche und dann schlage ich wieder einen Haken und dann finden sie es doch nicht raus. Aber es ist eigentlich bis heute so, dass ich mir denke, ja, was kann man eigentlich? Und deswegen wäre es so viel einfacher, wenn man einen Tisch bauen könnte oder eine Wand aufmauern. Weißt du, dann kannst du einfach sagen, hier, das ist meine Wand. Ja,
kein Problem. Ja, ich bin voll, also ich kann auch jedes Regal aufbauen. Dann
brauchst du gar keine Sorgen machen.
Ja, aber wann war denn bei dir? Weil das weiß ich zum Beispiel nicht. Wann ist denn bei dir oder wie ist das denn bei dir losgegangen?
Also bei mir war auch alles rein zufällig. Ich habe auch eben Leute gehabt, die gesagt haben, geh doch mal auf die Bühne mal. Und ich hatte einen Manager, der immer gesagt hat, du musst mit deinen Beinen selbstbewusster umgehen, so wie Sonja Kraus. Und ich immer, aber ich habe nicht so Beine wie Sonja Kraus und deswegen werde ich mit meinen Beinen, der dachte immer, der war mir so auf dem Trip. Damals hat der Verona berühmt gemacht und Sonja Kraus und so. Und dann dachte der, ich bin die nächste Maus im Glitzerkostüm, die irgendwie die Beine geil präsentiert und die Füße und so. Und da habe ich aber schon gemerkt, nee, also mit den Beinen werde ich keine große Karriere machen können. Auch wenn sie stabil sind, stabil und viel aushalten, meine Beine werden mich nicht zu einer, sage ich mal, internationalen Karriere tragen. Und dann habe ich irgendwie versucht, anders. Also und mir hat lange auch das Leistungsprinzip gefehlt. Also ich bin ein sehr, wie soll ich sagen, kalvinistischer Denker, so was manches angeht. Und für mich war immer klar, ich kann nur genießen, wenn ich vorher eine richtige Leistung abgegeben habe. Mhm. Und ich könnte mir vorstellen, dass auch du manchmal dir denkst, ja scheiße, wo liegt eigentlich meine Leistung? Wo liegt mein Können? Wo liegt mein Plus in der ganzen Rechnung? Und da, das kann ich dir sagen, weil ich eben ja schon so viel älter bin, das liegt dann darin, dass du dich jetzt halt einfach über die nächsten 15 Jahre irgendwie durch das, was du machst, irgendwie präsent hältst. Und dann kann man irgendwann sagen, ja, die war doch schon immer da und die ist doch super und die ist doch nett und so. Und dann kann man sich auch so ein Profil erarbeiten, aber du kannst natürlich nicht, zack, bumm, hat man nicht so ein die Leute verstehen nicht gleich, warum man da ist. Man muss sich das auch irgendwie, ich glaube, über die Zeit auch irgendwie erarbeiten.
Ja, bei mir ist es ja noch nicht so lange. Das fühlt sich halt immer noch so an, wenn ich dann irgendwo gebucht werde und dann werde ich anmoderiert und denke mir so, was sprechen Sie, worüber? Das ist ja voll unangenehm.
Jetzt sagen Sie bitte gar nicht so viel über mich, sonst habe ich so viel Druck.
Ja, vor allem, ich denke mir so, hä? Der macht das ja alles so groß. Und dann denke ich mir,
oh Gott. Ja.
Ich weiß. Dann beobachte ich das Publikum, wie die reagieren, ob die sich denken, oh Gott, was ist denn das jetzt hier? Das ist ja total hier überzogen und keine Ahnung was. Also da bin ich noch wirklich sehr unsicher oder keine Ahnung. Ich nehme das nicht so wahr, wie ich oft wahrgenommen werde. Also ich habe da ein anderes Bild, vielleicht auch, weil, keine Ahnung, ich habe meine ganz normalen Freunde, weißt du. Ich gehe dann irgendwie in Klagenfurt meine Sandkastenfreundinnen besuchen, sitze dann in der Wohnung, wo ich früher irgendwie nebenan noch im Kinderzimmer saß, bring da von DM Geschenktüte mit fürs neugeborene Baby und quatsch mit denen über meine Jugend oder so, ne? Das ist halt ganz normal. Und
ist es denn so, wenn du wieder nach Klagenfurt kommst, dass du sofort wieder die alte Amira bist oder muss man dann schon erstmal eine Stunde durch den Frage- und Antwortkatalog durch, wie war's, wie geht's dir, wie ist das jetzt, die große weite Welt, wie läuft's mit Olli, wie läuft's mit Christian, wie musst du das schon?
Ja, das ist natürlich für die schon sehr spannend, ne? Die wollen dann immer wissen, hast du die oder den einmal getroffen und wie sind die oder die? So, ja. Ja, das passiert dann schon.
Sieht Silvi Mais von Namen auch so aus, werde ich immer gefragt. Und dann sage ich, ja.
Ja, echt?
Ja. Zum Beispiel könnte ich auch gefragt werden, ist die Amira auch von Namen so schön, wie man denkt? Und dann würde ich sagen, ja. Ich saß schon ganz nah neben ihr. Ganz nah. Wir reden immer darüber, wie die anderen uns finden, aber ich habe hier eine Frage. Guck mal, lustigerweise, die heißt, wie finden wir eigentlich? Jetzt geht's mal darum, wie wir was finden. Einfach spontan irgendeine Frage ausgedacht, von der Redaktion aufgeschrieben, die du beantworten sollst. Wie finden wir eigentlich Männer in Uniformen? Ach, hier geht's gleich schon wieder in die Sexrichtung.
Naja, das ist ja klar. Ist ja auch ein Frauenpodcast, ne?
Mhm. Ist das ein Frauenpodcast? Ich dachte, wir haben auch ganz viele Männer im richtigen
Alter. Ja,
wie jetzt
gerade hier, ne? Wir zwei.
Zwischen uns beiden und ich glaube auch, es sind eher Frauen, die uns zuhören.
Ja?
Was meinst du?
Also ich glaube auch, ich glaube schon. Also ich kenne nicht so viele Männer, wobei Männer hören gerne Podcasts, aber die hören dann immer so andere so
Aktien. Ja, die gehören so Geschichtssachen und so, das Ende des Zweiten Weltkriegs, solche Geschichten, weißt du? Und wir reden über Männer in Uniform, muss ich ehrlich sagen. Hat ja auch ein bisschen was Geschichtliches.
Kommt drauf an, welche Uniform du jetzt meinst.
Ganz genau. Also, ja, sag mal du, Männer in Uniform, bei mir kommt es immer gleich so rüber wie so eine dauergeile Stiflers Mom.
Nee, finde ich auf jeden Fall. Finde ich, hat immer irgendwas. Finde ich sehr attraktiv. Ich habe auch ein Faible für Anzüge.
Ja. Genau, wobei da jetzt langsam, dann fängt man irgendwann auch zu unterscheiden an, wenn die Hose sehr eng und sehr kurz wird und das Jackett auch sehr kurz ist, wird's wieder schwierig. Aber also ich kann mich nicht entziehen einer so gewissen, also erstens mal, also jetzt bei Bundeswehr flippe ich nicht völlig aus, aber wenn so, es gibt ja diese etwas höher angesiedelten Spezialtrupps mit so schwarzen Sachen und so diese Hosen und wenn dann so ein Mann, ich stehe zum Beispiel total darauf, dass ein Mann so leichte O-Beine hat. Und dann so eine Hose lange, mit so Taschen auf der Seite und dann so schwere Stiefel. Gott, ja, also.
Ja, ja, ich weiß ganz genau, was du meinst. Mag ich auch. Ja. Und ich finde es ja auch, also oder was ich halt richtig sexy finde, ist diese alten Polizei, Uniformen, nicht Polizei, sondern die Detektive.
Aber nicht die olivgrünen.
Nein, pass auf, die haben dann immer so diese Hosenträger, Hemd und so eine Anzugshose.
So Madman-mäßig. Also es muss so ein bisschen, okay, verstehe.
So oldschool ein bisschen.
Oldschool, so, okay. Aber da ist dann bei dir sozusagen, also Bürojob muss er haben. Lese ich da raus. Nee, macht eine Banklehre. Ja, so super. Hauptsache, er hat eine Anzugshose. Kriminalbeamter. Aber höherer Dienst, oder?
Ja, höherer
also
Dienst,
jetzt nicht. Ja, ja, nicht einer, der die Strafmandate, der den Führerschein einzieht hinter der Scheibe da, ne?
Damit halten wir uns nicht auf. Nein, nein, nein.
Nein, natürlich. Und dann kommt noch eine zweite, wie finden wir eigentlich exotische Haustiere?
Nee. Finde ich, kann nichts mit anfangen. Also ich verstehe ja darunter jetzt wahrscheinlich so Spinnen, Schlangen, Reptilien wahrscheinlich oder sowas, ne? Kann ich nichts mit anfangen. Du? Also meine Freundin hat eine Schlange, ich finde das furchtbar.
Ist bei mir ungefähr gleichbedeutend mit, und man muss es direkt jetzt schon mal dazu sagen, Entschuldigung, natürlich darf jeder machen, was er möchte, ja, ja. Aber für mich jemand, der sich eine Echse im Terrarium hält, ist ungefähr gleich mit einer, der in einem Hobbyraum die Märklin-Eisenbahn aufbaut oder Modellflugzeuge zusammenbastelt, um die dann am Wochenende mit der Fernsteuerung irgendwie auf dem Feld fliegen zu lassen. Ich würde mal sagen, da bin ich nicht an Bord. Da halte ich mich an den Polizisten mit der schusssicheren Weste.
Wir bleiben bei den Polizisten, ja. Nee, aber ich finde es vor allem auch, mir tun die so leid. Meine Freundin hat dann so ein Terrarium und so. Und ich denke mir, der kann sich da ja noch nicht mal ausstrecken. Das tut mir dann so leid für die Tiere. Oder wenn, oder so, ja, Leguan oder was man sich dann da auch zu Hause hält. Ich finde das einfach schlimm. Das ist traurig. Ja.
Du bist doch bestimmt, ich sehe dich doch, wenn ich meine Augen schließe und ich stelle mir Amira Ali im Urlaub vor, dann stelle ich mir dich in Asien vor, in so einem ganz kleinen Bikini und da laufen doch manchmal so Warane rum. Hast du das schon mal erlebt?
Ja, klar.
Ich war mal in Malaysia und da saß ich in so einer Hütte und da ist unter mir wirklich ein dinosaurierartiges Ungetier unter mir so durchgelaufen, irgendwie unter diesem Stelzenhaus. Du reist doch nach Asien, oder?
Ist jetzt nicht mein Favorit, muss ich sagen, mein Lieblingskontinent. Ich finde es, keine Ahnung, Afrika finde ich schöner, ein bisschen besser.
Ja.
Oder Europa halt einfach auch, ne? Asien, ich war da schon ein bisschen unterwegs. Ja, gibt's schöne Ecken, aber ist jetzt nicht mein.
Ist jetzt nicht so. Ach, siehst du, da muss ich jetzt sofort meine Festplatte sozusagen umprogrammieren.
Oder bei Wikipedia umfragen. Ja.
Reist am liebsten nach Afrika und Europa und Klongfurt. Klongfurt, oder?
Klongfurt. Klongfurt. Kennst du das?
Sicher. Sicher. Jo. Ich bin ja immer in Klongfurt, auf der Bühne bei der Starnacht am Wörthersee. Und da wird immer der wunderbare Satz gesagt, wenn der Elektrosaxophonist kommt, der auf diesen Beat spielt, ja, dann sagt der Veranstalter immer, ma mochen do Ibiza. Und das ist für mich. Das
kannst du
für
bitte
mich
meinen kompletten Podcast nur im Dialekt machen?
Wir machen da Ibiza. Und dann steht oben der DJ mit dem Elektrosaxophon. Und wenn er eine kurze Pause macht, sagt er, du hast all limit.
Du hast macht's all limit.
Ja.
Don't swim. Geil. Gibt's die Starnacken? Gibt's das noch?
Absolut, absolut. Für mich der schönste Job des Jahres. Ich fahre nach und ich vergesse regelmäßig fast mein Auftrittskleid einzupacken, weil ich nur damit beschäftigt bin, Badeanzüge, Handtücher, Flipflops und so, weil für mich ist das ein reiner Urlaubsaufenthalt, ja? Und
perfekt.
Dann, ach scheiße, wir machen ja noch diese Sendung. Ah ja, und am Vorabend ja auch noch zweimal ausverkauft, irgendwie 7.500 Leute oder so. Und ich vergesse es jedes Mal, weil ich mich so auf dieses Wasser freue und aufs Essen und die Pizza mit Peperoni und ich weiß nicht was.
Geil. Ja, da gibt's tolle Restaurants. Du kannst auch so Tretboot fahren gehen und so am Wörthersee. Es ist einfach traumhaft.
Ja.
Ich liebe es. Aber im Winter ist es sehr trist bei uns. Also da weiß ich auch nicht, was ich tun soll dort, weil wir haben ja keinen direkten Berg oder wo du jetzt Skifahren kannst. Kannst in der Schleppekurve, kannst mal den Hügel runterfahren oder so. That's it. Also dann ist leider ein bisschen, da ist es dann auch vorbei. Wenn mir jetzt gerade klingelt, muss man hier auf die Kamera
schauen. Ja, schau mal. Du kannst auf deinem Handy sehen, wer an deiner Tür klingelt.
Ja klar, komplette Kameraüberwachung, 10 Kameras hier rund ums Haus.
Im Ernst?
Ja klar.
Und trotzdem willst du da jetzt ausziehen aus dem Haus, weil du ja, ja jetzt dein, ja, ich habe gelesen, Traumhaus aus Kärnten baust. Jetzt, ich bin ja der größte Hausbauexperte. Ich möchte ja eigentlich.
Wirklich?
Ja, ich finde.
Hast du schon gebaut?
Also ich habe immer ausgebaut. Ich habe aus was ziemlich Kleinem meistens etwas sehr Großes gemacht.
Geil, geil, geil.
Und jetzt habe ich gelesen über dich, dass du ein Traumhaus baust.
Ja, und zwar mit einer österreichischen Firma, auch aus meiner Heimatstadt, fast unmittelbar daneben, Griffen. Aus Griffen, Griffenerhaus heißen die. Und ja, ich hole mir quasi ein Stückchen Heimat hierher nach Köln und befinde mich mitten in der Bauphase. Das ist aber wirklich zum Haare rauf.
Jetzt erzähl, also du hast ein Grundstück gefunden?
Mhm, vor anderthalb Jahren schon. Also das habe ich schon vor anderthalb Jahren gekauft.
Oh, da hast du aber zügig zugeschlagen.
Ja, ich war aber auch schon, das muss ich ja dazu sagen, war ja permanent immer auf der Suche nach Immobilien, weil ich habe Riesenspaß an Immobilien. Ich habe ja auch, als ich dann so nach zwei Jahren so in der Öffentlichkeit und mein erstes Geld auf der Seite hatte, dass ich mir, okay, Mira, bevor du jetzt weiter sinnlos Handtaschen oder irgendwas kaufst.
Richtig. Beton.
Hol dir endlich mal eine Immobilie, weil das war immer schon mein Traum. Also das war wirklich einer meiner Träume, dass ich habe mich irgendwo, das kann ich auch nie beschreiben, ich hatte immer das Gefühl, ich möchte viele Immobilien haben. Wie auch immer ich dazu komme, ich wusste es nicht, ich wollte mir sogar kurze Zeit, wollte ich sogar Maklerin werden oder sowas.
Ja.
Und siehste, und du spürst, ich bin ja der Meinung, man spürt das irgendwie. Oder was du spürst oder ausstrahlst, ziehst du auch irgendwie an.
Nicht in jedem Fall, ehrlich gesagt, weil ich spüre ziemlich viel und zieh nur ein Zehntel
davon. Ja gut, das ist aber eine gute Bilanz. Also du musst ja ganz viel.
Aber immobilienmäßig finde ich auch, kann man nicht hoch genug greifen. Das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber ich sag immer allen Leuten, die sich ein Haus kaufen wollen, sage ich, mach es, auch wenn du zunächst mal das Gefühl hast, dass es dich überfordert. Auch finanziell, weil du wirst in drei Jahren garantiert mehr verdienen als jetzt und du ärgerst dich wahnsinnig, wenn du von Anfang an zu klein denkst und man sich so denkt, ah, jetzt das kriege ich hin und so, und man muss eigentlich was machen, was man, von dem man denkt, dass man es nicht hinkriegt, weil man es dann am Ende doch hinkriegt.
Ich bin genauso. Ich bin halt immer so YOLO und raushauen und ich bin voll die Risikofrau. Also ich gehe alle Risiken ein, überhaupt gar kein Problem, und da habe ich ja oft dann Menschen neben mir gehabt, die gesagt haben, ah, bist du irre?
Bist du deppert?
Sag einmal, denk er noch ein bisschen nach. Was ist denn, wenn in ein, zwei Jahren immer passt? Und dann sage ich, ja, du passt halt nicht mehr, dann verkaufen wir es halt. Mein Gott.
Ja, und das stimmt übrigens wirklich. Also ein Haus ist ja auch nichts, was einen ein Leben lang irgendwie bindet, sondern also wenn es jetzt nicht eine totale Schrottbude ist, kann man es ja auch wieder loswerden.
Ja,
und dann
eben.
Kann man wieder was Neues machen.
Ja, und ich habe es ganz schlau gemacht. Nämlich habe ich meine erste Immobilie dann von meinem Ehemann, damaligen Ehemann, abgekauft. Und dann habe ich die kernsaniert, habe da alles reingepulvert und jetzt habe ich die, jetzt vermiete ich die zum Beispiel möbliert. Und dann habe ich ja immer wieder geguckt. Ich wollte halt weiter anlegen, das Geld. Und als ich dann irgendwie was gesehen habe und dann ja klar war, ich werde ausziehen, dann habe ich halt direkt gesagt, ich möchte mir jetzt einfach mein Eigenheim bauen.
Ja, das ist toll. So, also ich finde das gar nicht so einfach, sich von null auf zu überlegen, wie man so ein Haus gerne haben will. Weil ich habe immer ein bestehendes Haus gehabt und habe mir dann gedacht, okay, dann schiebe ich hier die Wand raus und hier breche ich durch und da baue ich was an. Das ist, finde ich, viel einfacher, als zu sagen, so, jetzt sag doch mal, wie soll dein Haus aussehen und du kannst es dir alles überlegen.
Ich hatte
Findest du nicht, das ist schwer?
Ja, es ist super schwer, aber ich hatte dann auch wirklich, dann habe ich Architekten gesucht, dann hatte ich drei verschiedene und die haben, der eine hat das geplant, hat mir nicht gefallen, bin ich zum nächsten, dann hat mir das gefallen. Ich habe aber auch, muss ich dazu sagen, dazwischen kam mir noch, ich habe mir dann in Klagenfurt auch ein Grundstück gekauft, bevor ich das hier gekauft habe, weil ich da was bauen wollte für meine Mama und mich, dass ich quasi auch einen Platz habe, wenn ich dann zu Besuch bin mit den Kindern und so. Das habe ich ja erstmal auf Eis gelegt, jetzt werde ich da aber was anderes machen draus. Egal, auf jeden Fall kam das dann dazwischen und da hatte ich ja schon quasi eine Planung und da habe ich die so ein bisschen genommen und für hier dann angewandt und ja, ich wusste, was ich haben will. Ich will hohe Decken haben, ich will offene Räume haben, ich möchte eine fette Wendeltreppe haben und viel Glas.
Eine fette Wendeltreppe und viel Glas und und Küche, ist Küche bei, es gibt ja, du weißt ja, es gibt ja Küche auch, oder?
Ja,
gute Küche, große
gute
Küche mittendrin. Ja.
Eine Küche und eine Dirty Kitchen habe ich auch, kannte ich davor nicht.
Eine Dirty Kitchen. Also Dirty. Bei mir, ich habe eine Dirty Kitchen. Das ist aber kein eigener Raum. Nee, eine Dirty Kitchen ist so sozusagen, das habe ich jetzt schon öfter gesehen bei so feinen Leuten. Die haben dann so eine Showküche mit Marmorblock und Ding, wo so ein Lilienstrauß steht. Und dann gehst du ums Eck und dann, ah, here we go. Da steht dann das ganze Zeugs rum und der Geschirrspüler und alles. Oder sowas?
Ich glaube, das kommt ja wirklich so aus diesen, ja, ich habe das ganz oft, siehst du das in Kapstadt, dieses Backkitchen, das ist ja dann, da kommt es, glaube ich, her, da die Angestellten kochen dann hinten kochen, heimlich genau. Und du vorne, ja, das ist natürlich bei mir nicht so, das wird ja auch mein Haus, Wirtschaftsraum und halt Stauraum, wo du die Brotschneidemaschinen hinstellst. Ja,
jetzt aber mal ganz ehrlich, ich meine es wirklich, ich meine, ich habe echt eine große Küche. Der Thermomix, der Wasserkocher, der Entsafter, jetzt will mein Mann auch noch eine Kaffeemaschine, habe ich ihm eigentlich gesagt, es geht nicht. Du musst Tee trinken, Platz. Wir haben keinen Platz für Kaffee. Dann der Toaster, der Brotkorb irgendwie, ich weiß nicht was, ist ja schon alles voll, ja? Und deswegen, boah, jetzt überlege ich gerade, wo könnte ich denn das bei uns, eine Dirty Kitchen, da muss man einen Teil vom
aber nicht, dass du gleich noch hier Wände einstellst. Ja, siehst du mal, nicht, dass ich dich
und
hier nochmal auf neue...
Und eine Wendeltreppe ist ja geil.
Ja, ich freue mich sehr. Das wird echt sehr schön. Es ist mein absoluter Traum. Und natürlich ist das echt schon so, manchmal stehe ich dann da und denke, okay, was machst du hier eigentlich? Ist dir das bewusst? Weil ich ja wirklich, meine Prioritäten haben sich halt auch total verschoben. Jetzt denke ich ja wirklich so in Böden oder in Fliesen oder in Toiletten, dass ich sage, okay, kaufe ich mir jetzt das? Ah, das ist eigentlich schon die Toilette zum Beispiel oben im Schlafzimmer.
Du kaufst jetzt mal keine Taschen mehr auf jeden Fall, weil ich kann dir sagen, es wird alles noch tausendmal teurer, als
du
denkst.
Ja, natürlich, da bin ich ja schon.
Jetzt investierst du in die guten und mach nicht den Fehler, den ich gemacht habe, die Bäder zu neutral zu halten. Ich würde jetzt voll auf Farbe gehen und das irgendwie alles viel lustiger machen. Und so what, in 20 Jahren reißt es raus, machst es neu. Aber manchmal habe ich jetzt mich nicht so richtig viel getraut, so bei manchen Sachen. Das würde ich heute noch mal ein bisschen anders
machen.
Das kann
man ja alles mal nur ändern, ne, und anpassen. Das ist ja das Coole, dass ich jetzt, und das ist mir noch gar nicht so bewusst, weil ich habe ja noch nie wo gewohnt, was mir auch wirklich gehört, wo ich sage,
ja,
ich
und wo du es alles so machen konntest, wie du es wolltest, ja.
Genau, wo du nicht weißt, okay, Mietvertrag oder so, oder gehört meinem Ex, oder wenn die Beziehung vorbei ist, dann musst du hier ausziehen und so, das ist jetzt so. Dann denkst du das ja.
Und das machst du jetzt sozusagen auch für dich eigentlich, ne? Also das ist, ich finde das ja auch wichtig. Ich finde das auch.
Ja. Mir war das immer schon wichtig. Meine Mama hat mich so erzogen, ne? Also die hat mich immer erzogen. Ich finde es auch immer so lustig oder halt nervig, wenn Leute sagen, ja, schön von dem und dem Geld oder hast du da schön abgesahnt? So, nein, da steckt jeder Cent von mir drin. Da habe ich nichts irgendwo gekriegt oder wurde ausbezahlt oder so. Das ist mein Geld. Das ist mein erarbeitetes Geld. Das ist das. Und wie ich es erarbeitet habe, ob es jetzt harte Arbeit war oder nicht, das ist ja völlig legitim. Fakt ist doch einfach, dass ich hier mich um mich selber kümmere und mir war das halt einfach wichtig. Ich bin da nicht von jemandem abhängig.
Nee, das finde ich auch super. So hat mich meine Mama auch erzogen. Das ist, finde ich, das allerwichtigste Gut, dass ich immer weiß, ich habe meins, so notfalls.
Ja.
Das ist ein gutes Gefühl.
Ja, ein wichtiges Gefühl, weil du sonst eine ganz andere Beziehung führst. Eine Abhängigkeit ist nie gesund für eine Beziehung, weil du dann, weil du nicht rational, also du kannst ja nicht komplett rational dann handeln.
Hast du ein Gästezimmer?
Ja.
Okay. Ist ganz wichtig, finde ich.
Hast du auch eins?
Mehrere.
Zwei? Drei? In welchem Flügel? Im Westflügel oder im...
Ganz oben, du, ich war da schon so lange nicht mehr. Kein Witz. Da kommt man ja kaum vorbei, ehrlich gesagt. Ich suche noch das zweite Treppenhaus, aber das gibt's, das habe ich zuletzt, war es noch da.
Ich habe im Haus Telefone in jedem Raum, ne? Habe ich noch nie benutzt. Also ich bin ja hier zur Miete. Ja. Also nach oben, weil das ist ja hier dann...
Ist ja lustig.
Das ist wirklich so, kannst du in jeden Raum anrufen, weil es so weit weg ist.
Und wenn jetzt dein Bruder zum Beispiel kommt, dann hat er sein Gästezimmer, oder?
Nee, zu mir kommt er nicht. Also wenn er kommt, er mich besuchen, aber dass er bei mir schläft, das passiert jetzt nicht.
Der wohnt ja in Köln, oder? Ja, genau.
Nee, der ist jetzt wieder in Österreich eigentlich.
Nein, bitte, das ist aber schade.
Na, das ist gut für ihn.
Aber dein Bruder, der hat, finde ich, den deutschen Durchschnitts, also die Schönheit der deutschen Durchschnittsmänner sozusagen angehoben, würde ich mal sagen.
Ja, der ist schon echt gut aussehend. Der hat auch immer den ganzen Mädels meinen Freundin den Kopf verdreht. Das ist anstrengend gewesen.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich meine, der konnte doch wieder Fuchs im Hühnerstall, weil wenn du da irgendwie Freundin eingeladen hast, oder? Könnte ich mir vorstellen, hatte der doch freie Bahn.
Ja, das hat er auch genutzt.
Ja, aber warum auch nicht, ehrlich gesagt? Ist der jünger oder älter als du?
2 Jahre älter.
2 Jahre älter, perfekt. Ja, das heißt, er ist 35.
34.
34. Bin noch 32, bist ja fast noch ein Kind. Ich könnte ja deine Mutter geboren sein. Ja, ich weiß, ich bin 74 geboren. Ich hätte dich mit 19...
18,
lass mich mal überlegen, wer dann dein Vater wäre. Was? Unübersichtliche Phase, würde ich sagen. eigentlich gut. Hättest du gut erwischt. Können wir gleich mal zusammen anrufen. Wohnt auch hier in Berlin. So, Amira, pass auf, wir spielen ein Spiel.
Okay.
Liebe Amira, liebe Barbara, wir haben gemerkt, dass Amira irgendwie alles kann. Das wollen wir hier und heute auf die Spitze treiben und einfach mal gucken, was sie nicht kann. Ihr spielt deshalb Mission Impossible. Wir haben eine kleine Liste mit speziellen Fähigkeiten vorbereitet. Bitte geht diese Liste gemeinsam durch und findet heraus, was Amira nicht kann. Bei den Punkten, bei denen es möglich ist, hätten wir natürlich gerne eine kleine Kostprobe. Bei anderen Punkten müssen wir es einfach glauben.
Okay, boah, jetzt
wir sind
nicht
sehr
mit Singen
gespannt.
Und so, ne?
Klügen haben kurze Beine. Die unterbegabte und übermotivierte, aber stets unterbezahlte Redaktion. Ja, ja, ja. Zunge rollen. Boah, kannst du, gell? Seitlich einparken.
Ja, kann ich gut.
Boah, ich bin gestern wieder eingeparkt. Da bin ich ausgestiegen und habe kurz so innegehalten, habe in das Café so geguckt, weil ich mir dachte, vielleicht spendet jemand Applaus. Weil ich mit einem, ich kann mit einem Rutsch rein
ja.
Und ich mache auch so, ich lenke so.
Ja, ich auch, ganz cool dann, ne?
So, ja, und ja. Dann
genau.
Stehen. Da bin ich ausgestiegen, habe ich so geguckt, triumphierend in die Runde. Keine Sau hat sich nach mir umgedreht. Und dann dachte ich mir, ja, okay, geil, gut, dann nicht, aber ich habe es ja selber gesehen.
Also ich traue mich nicht, wenn Leute beobachten, dann denke ich mir, okay, dann verkackst du es irgendwie immer oder so. Aber im Grunde genommen, also ich kann eigentlich. Ich konnte bis jetzt immer besser einparken als meine Partner. Also das ist echt so.
Und ist dir auch aufgefallen, dass Frauen auf der Suche nach einem Parkplatz viel schneller zugreifen als ein Mann? Ich finde, Männer fahren an jedem guten Parkplatz vorbei und man sagt, da wäre doch einer gewesen. Ja, nee, warte mal, ich nehme den nächsten
ja,
und so.
Ja,
und dann,
ja.
Nur weil sie nicht schnell genug entscheiden können.
Stimmt, ja, hast du ja. Recht. Ist mir ja so gar nicht bewusst gewesen. Ja. Aber ja, habe ich schon miterlebt, häufiger. Ja.
Kannst du mit der Zunge den Ellenbogen berühren? Was sind das für kranke
das
Fragen?
Ist, das ist ja so ein Ding.
Ist das so ein Ding? Jetzt kommt's. Ja, deine Zunge ist zu kurz. Ja, wobei, es geht ziemlich
gut.
Ich
war drauf.
Ich versuche nochmal.
Warte.
Mit rechts geht
es besser. Meine andere Seite.
Ganz gut. Aber mit links geht's nicht, gell?
Nee, rechts habe ich so ein bisschen geschafft. Das
okay.
Ist eine gute Aufnahme, ich sehe es schon.
Kannst du hinterher pfeifen? Also Leuten hinterher pfeifen? Kannst du so?
Das ist tatsächlich eine Sache, die ich nicht kann. Ich kann nicht pfeifen. Ich kann nicht pfeifen.
Oh Gott, der ist wirklich ein, was für ein ordinärer Ton.
Und das konnte ich mal.
Oh, das finde ich so geil. Stell dir mal vor, du mal, oder so, einfach so ein Taxi hinterher pfeifen oder so.
Ja, es geht so cool wie in New York, ne? Dann,
ja.
Das kann ich leider nicht. Also wenn, dann kann ich nur so, und das konnte ich eine Zeit lang auch nicht, weil ich hatte mal ein Zungenpiercing, das ich mir mit 16 selber gestochen habe, oder
boah!
Mit 15.
Amira, du hast ja einen Knall.
Ja, hatte
ich wirklich. Wo, mit, ganz kurz, mit welchem Gerät
dumm. Mit einer Nähnadel.
Nein!
Mit der dicksten, die ich hatte, aber ich war so dumm. Wirklich, das war wirklich nicht mein das habe ich nicht geglänzt in dieser Stunde. Und das waren mehrere Stunden. Ich habe da gesessen und habe stundenlang durchgedrückt, diese Nähnadel, bis sie endlich durch war. Und dann saß ich da und ich war, geil, ich bin durch. So, und hier ist der Piercingstecker. Und wer schon mal so einen Zungenpiercingstecker gesehen hat, der weiß, die sind unfassbar dick.
Ja, und du kannst ja nicht, also wenn du mit einer Nähnadel ein Loch gemacht hast, ist ja nicht so, dass man sagt, danach ist ein stabiler Kanal entstanden, wo man jetzt einen Zahnstocher durchstecken kann, sondern
so.
Das ist ja...
Naja, die Nähnadel war halt die dickste, die ich hatte, aber die ist mir immer noch so dünn. So, und dann hatte ich den dicken Stecker und dann habe ich gesagt, okay, jetzt gibt's keinen zurück mehr. Jetzt hast du nicht umsonst hier 2 Stunden das durchgedrückt und habe dann quasi unten die Nadel rausgezogen und oben den Stecker durchgedrückt und bis ich durch war. Meine Zunge war so geschwollen. So geschwollen. Und ich glaube, ich war sogar 14, weil ich habe noch zu Hause gewohnt. Es muss eigentlich mit 14 schon gewesen sein. 14, 15. Und ich bin dann nach Hause. Das habe ich bei einer Freundin gemacht. Bin nach Hause und meine Mama hat meine Lieblingsspeise gemacht. Lasagne. Und ich so, oh, danke Mama. Und dann habe ich... irgendwie gegessen. Wie
und hast du versucht zu verheimlichen, dass du
ja,
dass da jetzt ein klackerndes Ding
gesehen.
Im Mund hast?
Hat sie nicht gesehen. Also ich habe dann ja alleine gegessen, das hat sie dann nicht mehr gesehen. So, so wie so ein Hund.
Oh Gott,
ich
habe
nie vergessen.
Und hat sich das dann aber wieder beruhigt? Also desinfiziert man dann und dann
ich
ja so eine
das
Zunge, glaube ich, ist.
Fast. Dann, ja.
Ja, ja, damit hast du große Erfolge gefeiert, ne?
Ja, das sind auch so Skills. Da kannst du dieses Zungenrollen, das Fehlende, kannst du wettmachen mit, sage ich dir.
Ach so, meinst du? Okay, scheiße. Ich muss echt nachrüsten, sonst ich bin gar nicht mehr offen. Ich habe gar nicht mehr die Features, die man heute braucht. Wie habe ich das eigentlich geschafft, jemals einen Mann zufrieden zu stellen? Kannst du eine Bierflasche mit einem Feuerzeug öffnen?
Ja.
Oh, das würde ich auch gerne.
Das ist
aber
total
das ist nicht
easy.
So schwer, gell?
Ja. Und ich kann es auch so, am Tisch mache ich das auch, wenn ich kein Feuerzeug zur Hand habe.
Also, an meinem Tisch machst du das nicht?
Ja, das mache ich dann an alten Tischen.
Ich mach's doch nicht an meinem alten Tisch. Was willst du für einen Tisch haben, wenn du jetzt gleich einziehst in dein Haus? Hast du, der Tisch ist, finde ich, das essentiellste Möbelstück. Vergiss das Bett, vergiss alles. Der Tisch muss geil sein.
Der ist geil, der ist 3,40 Meter und ja. So ein dunkles Holz, was ist denn das, Eiche? Oder irgendwie ja. So ganz ja. Dunkel, ganz mhm. glatt gemacht und so abgebogene Enden.
Ah. Bisschen. Sehr gut. Langer Tisch ist schon mal gut.
Ja, ich liebe das ja, ne? Wenn auch viele Leute Platz haben und so.
Tische sind was Tolles.
Ja,
also, wenn ich ein Tisch ne. wäre,
ja. Welcher wärst
wenn
du
ich
dann?
Ein Möbelstück wäre, dann wäre ich ein Tisch. Wahrscheinlich so ein, weißt du, ich wäre ein Bistrotisch, ein langbeiniger Bistrotisch. kannst du den Bleistift-Test bei den Brüsten machen?
Was ist das?
Und zwar, du musst einen Bleistift unter deine Brust legen und wenn der Bleistift runterfällt, dann macht sie es jetzt?
Sie macht es jetzt. Ich hab einen Kugelschreiber. Der ist schwerer. Ja, das muss ich jetzt. Wird das jetzt aufgezeichnet? Nee, ne?
Natürlich. Doch,
warte mal. Ja, also wenn ich kein BH an habe, 100%.
Sie zeigt uns jetzt ihre Brüste, zeigt. Ja, nein, wir machen kurz die Aufnahme aus. Na, okay, aber das sehe ich doch von hier aus, dass das Ding runterfällt.
Ja, es ist jetzt runter.
Ja, aber du hast ja noch, das ist da so.
Ich reiß mein BH weg.
Das schwebt nicht frei. Ja, aber das ist ja kein gutes Zeichen, dass er hält. Der soll ja. Aber
ich habe zwei Kinder gestillt. Natürlich hält er.
Aber ich finde ihn gerade auch nicht. Ich will nicht sagen, dass du ausgezuzelte Brüste hast. Du
ja,
bist doch
ein bisschen
ach,
schon.
Quatsch, jetzt hör doch auf. Hallo, gut, dass doch. Du nochmal jetzt einen neuen Freund hast. So, weil jetzt in dem Zustand findest du keinen neuen. Das kann ich dir direkt sagen.
Zu. Das ist es ist aber noch gut. Ich bin ganz stolz auf die Mädels. Also die haben das echt ganz gut überstanden. Ja, aber der Kugelschreiber hält leider. Scheiße, das macht
ja bei mir
hält
es ein ganzes Federmäppchen. Ich kann ganz einen Couch-Schulranzen halten. Nein, das stimmt natürlich. Kannst du dir den eigenen Rücken eincremen?
Ja, also guck mal, ich kann.
So. Und jetzt ich?
Ja, siehste, geht doch.
Ich bin so, und jetzt endlich kann ich es mal sagen,
biegsam.
So flexibel. Ich kann jetzt noch beide Beine, nicht nur, also das ist ja klar, dass man die Knie neben die Ohren, aber ich kann auch, weißt du, die beiden Beine auf die eine Seite mich so richtig so zusammenrollen und so.
Ja, geil.
Kannst du es auch?
Ja, mein Volleyballtrainer als Teenager hat immer zu mir Gummipuppe gesagt. Heutzutage kannst du das auch nicht mehr sagen,
nicht,
aber damals
nicht.
War das noch.
Ja. Damals, als ich jung war, war Gummipuppe noch ein Kompliment.
Das noch ein Kompliment. Heute landet er im Knast.
Kannst du den Fuß hinterm Kopf kriegen? Oh Gott, jetzt wir sind die ganze Zeit zu so körperlichen Sachen. Ja, boah, krass. Krass. Warte, ich versuch's auch mal. Ich muss mich ein bisschen von der Kamera abwenden. Und das letzte Mal, dass ich es versucht habe, hatte ich meinen Gürtel auf. Das letzte Mal, dass ich es versucht habe, hatte ich einen Bauchmuskelkrampf. Ich wusste gar nicht, dass ich Bauchmuskeln habe, aber ich krieg's auch noch hin.
Jawohl! Oh. Das ist aber echt richtig biegsam. Krass.
Ja, ja.
Machst du so Yoga oder Pilates oder sowas?
Ich mach alles. Ich habe mir jetzt eine Pilates-Bank gekauft. Kein Witz.
Also
vor zwei Tagen.
Du meinst dieses...
So ein Schlitten, heißt? Reformer.
Ja, Reformpilates macht, ja, das habe ich hier, höre ich das jeden Tag. Kann ich mal machen. Das ist super. Ach, jetzt habe ich mir irgendwas verrenkt hier hinten. Aber das
warum soll es dir auch anders gehen als uns anderen normalen Menschen? Oh, gut. Machst du Sport bei Stress? Also bist du jemand, der sagt, ich bin genervt, ich bin gestresst, ich gehe jetzt laufen?
Nee. Also das ist jetzt, Nee. Keine Ahnung, ich bin so im Funktionsmodus. Also ich funktioniere halt einfach und ich bin dauergestresst eigentlich. Es sind ja jeden Tag irgendwelche Sachen, die mich dann stressen oder belasten. Und deswegen ist das halt schwer herauszufinden, ob ich jetzt, also ich spüre das schon gar nicht mehr. Ich gehe einfach zum Sport, aber was ich halt schon merke, ist die Ausgelaugtheit. Also eher, wenn ich dann einfach keinen Bock habe, dann zwinge ich mich dann schon noch mehr.
Ja,
das ist so mein ja, heute Morgen zum Beispiel. Ich hatte gar keinen Bock. Ich war so kaputt und so schlapp und ich habe gesagt, nee, du gehst jetzt laufen. Ich habe gedacht, das sah elendig aus. Also es war wirklich wandelnde Elend, wie ich heute hier durch den Park gerannt bin.
Und wie lang läufst du dann?
Ja, eigentlich so 6 bis 8 Kilometer. Heute bin ich nur 5 gelaufen. Ich war froh, dass ich irgendwie wieder nach Hause gekommen bin.
Ja, ich weiß. Guck mal, jetzt greift sich an Rücken die ganze Zeit. Jetzt tut's ein bisschen weh. Nicht, dass du wegen mir deinen ersten Hexenschuss hast. Ich habe mir vorhin so gedacht, also wenn ich über dich nachdenke, dann dachte ich mir, ich glaube, es gibt wenig, sage ich jetzt mal, Prominente in Anführungsstrichen, die in den letzten, sagen wir mal, keine Ahnung, wie 2 Jahren oder so, so viel Stress aushalten mussten wie du. Ich würde jetzt mal wirklich sagen, dass du entweder ja bewiesen hast, du bist extrem stressresistent oder dass du sagst, ich bin einfach auch mal 15 Jahre gealtert irgendwie.
Beides, aber ich glaube, das große Glück auch von manchen Leuten in meinem Umfeld ist, dass ich sehr resilient bin und sehr stressresistent, so wie du schon sagst. Aber auch da bin ich an meine Grenzen gekommen, ganz klar. Es ist ja, geht nicht spurlos an einem vorbei. Und wenn du halt irgendwie so wirklich ein Jahr geduckt gehst und immer nur irgendwie gefühlt deine Hände irgendwie vor den Kopf hältst, weil du alles abwehren willst und auch hinten, weil auch kommen auch ein paar Messer in den Rücken und so von manchen Leuten, wo du es auch nicht so gedacht hättest. Mhm. Das ist schon wirklich sehr anstrengend gewesen, ja. Und hat mich, also das hat sich dann bei mir bemerkbar gemacht mit Augenzucken und einfach, ja, ganz viel. Wo ich gesagt habe, okay, jetzt geht nicht mehr, ich kann nicht mehr.
Nachdem du ja sehr viel sozusagen, ob freiwillig oder unfreiwillig, sehr viel über dein Privatleben mit Olli erfahren hat, hast du dich jetzt entschlossen, mal über das Privatleben anderer zu reden? Und ist auch mal ganz nett, wenn die anderen Promis irgendwelche Skandale machen. Und hast Mensch, wie heißt es jetzt nochmal, Mensch?
Ach so, ja Mensch, einfach nur Mensch.
Mensch, einen Podcast gemacht oder machst du ihn noch, wo es um die Skandale von Prominenten irgendwie geht. Kannst du mir mal ungefähr erzählen, worum es geht und was das für Skandale sein könnten und in welcher Art und Weise ihr darüber redet?
Ja, es ist nicht immer Skandal, es ist halt, also sind in dem Podcast, den gibt es auch schon seit 2 Jahren, ich habe den quasi übernommen und zusammen mit
Heiko Sandy Meyer-Wölden?
Nee, das ist umgekehrt, da wird vieles von mir übernommen.
Ich frage nur für eine Freundin.
Was halt so abfällt. Und dann dann habe ich den übernommen und dann habe ich, und in diesem Podcast werden immer Menschen, also bekannte Persönlichkeiten, meistens international bekannte Weltstars oder so, genommen, die halt ein bewegtes Leben hatten und dann wird das aufgearbeitet, auch von Journalisten und dann wird das einfach vorgetragen. Das ist jetzt wenig persönliche Meinung, das ist eher nur an die Fakten gehalten.
Ah.
Zum Beispiel Mensch, Mark Zuckerberg. So, dann wird alles herausgearbeitet, wird recherchiert, okay, von wo kam der, wie war seine Kindheit, was weiß man über den. Viele Prominente haben ja eine Autobiografie schon geschrieben, da kann man vieles daher schon nehmen.
Also ein Bildungspodcast. Ich dachte jetzt, ihr redet da über Frauke Ludowig und ihre Tochter Nele oder so, sag ich jetzt mal.
Nein. Genau so. Es ist eher an den Fakten gehalten, das ist kein Meinungspodcast oder so, sondern es ist wirklich, und das ist, finde ich halt so cool, es ist schon fast halt so ein bisschen Akte XY Vibes, nur halt jetzt nicht in True Crime, sondern halt einfach über Menschen, nee. Das ist echt spannend, weil vieles weißt du halt einfach nicht. Wir haben jetzt zum Beispiel gerade zeichnen wir Madonna auf, das geht ja dann auch über 2 Folgen und das ist so vieles dabei, halt super spannend. Ja.
Und das heißt, du bist dann auch jemand, der recherchiert und dann sagt, wusstet ihr schon das Ding? Oder du hast sozusagen den anderen, der macht die Recherche und der erzählt dir was und du stellst Fragen, erzählst irgendwie was und erzählst auch natürlich davon, wie viel Madonna dich beeinflusst hat.
Ja, klar, fließt da mal so eine kleine eigene Meinung oder Einschätzung damit rein. Und zum Beispiel, ich bin gar kein Madonna-Fan. Ich finde die ganz schlimm, fand ich immer schon schlimm. Aber so.
Du bist zu spät eingestiegen, das meine ich im Ernst. Ich glaube, wenn man so 1985 Madonna schon mitgekriegt hat, dann hatte sie mehr Zeit, sich, wie soll ich sagen, so einen Kultstatus zu erarbeiten. Wenn du dann erst in den mittleren 2000ern dazugekommen bist, dann denkt man sich irgendwie,
warum
hat die Oma immer Strapse an? Jetzt gibt's wieder Zuschriften. Wer bist du, über Madonna zu urteilen, hat hier letztens einer gesagt. Oder ja, Benjamin von Stuttgart-Barre hat gesagt, wer bist du, um dir eine Meinung über Madonna zu leisten? Das hätte er manchmal zu Leuten gesagt. Okay, verstehe. Aber dann ist doch auch mal ganz interessant. Ich finde es schon geil, auch dann, die hat ja wirklich die Welt verändert so. Also
die hat auf jeden Fall vieles, vieles geprägt, vieles, also wirklich auch, ich wusste zum Beispiel gar nicht mehr, dass die mit Sean Penn zusammen war.
Ja,
und
doch.
Dass der so crazy war und da Leute zusammen verprügelt hat, zusammengeschlagen hat.
Ja.
Dann irgendwie Vögel geschossen und so, also der ist ja komplett.
Die hatte irgendwie einen ganz guten Männergeschmack. Die war ja auch mit Guy Ritchie zusammen, der ja eigentlich auch ein cooler Typ ist. Und dann war sie zusammen mit so einem Model, der hieß, keine Ahnung, der war auch toll. Die hatte ein paar ganz gute Griffe hat sie gemacht.
Und weißt du was, die hat das auch mal gesagt, also den Satz fand ich super interessant, sie hat gesagt, das hat sie selber mal behauptet und gesagt in einem Interview, sie hat in ihrer Anfangszeit Sex dafür genutzt, um weiterzukommen. Sowohl mit Männern als auch Frauen, um an ihr Ziel zu kommen. Aber sie findet das nicht schlimm, weil das haben ja im Gegenzug die anderen auch gemacht.
Nein, total. Also ich glaube, die hat wirklich viel für die sexuelle Befreiung der Frau gemacht, weil die Madonna, die hat ja einfach alles. Also sie hat ja jedes Tabu gebrochen. Zu einer Zeit, als es noch Tabus gab. Die hat damals, keine Ahnung, irgendwelche christlichen und kirchlichen Symbole benutzt und hat like a prayer und like a virgin und weiß ich was mit dem Kreuz in der Hand und so. Da ist ja schon mal, sind ja schon mal 8 Milliarden Katholiken irgendwie vom Stuhl gefallen.
Ja, der Papst hat sogar aufgerufen, dieses Konzert zu boykottieren. Also ja. Die hat sogar das ist absurd. Jetzt überlebt ihr das mal. Ne?
Ja, da hat der Papst heute anderes zu tun. Aber das ist ja nicht der einzige Podcast, den du machst. Du hast dich mit Paula Lambert zusammengetan. Mhm. Jetzt ist Paula Lambert mir so ein bisschen im Gedächtnis geblieben, kommt übrigens auch demnächst zu uns, als so ein bisschen die Sex-Expertin, die auch so, sag ich mal, über die Dinge offen spricht. Ich hatte schon sehr lustige Gespräche mit ihr. Ist Sex ein Thema bei euch?
Nee, also ab und zu mal so ein Spruch oder irgendwie mal eine Geschichte aus der Community, die da mit Sex zu tun hat, aber wir sprechen nicht über Sex, nein. Also das ist ja klar. Ich fand es auch super interessant, als spekuliert wurde oder irgendjemand die Info rausgegeben hat an die Presse, dass da ein Podcast kommen soll mit uns. Dann hat die Bild-Zeitung geschrieben, Amira macht jetzt irgendwie Sex-Podcast mit Paula Lambert.
Fantastisch. Ja, und ach, so ein schöner Titel. Gesagt,
weißt du was? Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass die Vorurteile mich treffen. Also ich hätte niemals damit gerechnet, dass sie so Vorteil, also sie ist ja voller Vorurteile, also sehr, sehr behaftet damit, mit diesem Sexthema halt einfach. Und das fand ich super spannend, weil eigentlich dachte ich, ich krieg das jetzt irgendwie ab. Und
dann, nee, die dann zieht dich in diese Sexnummer rein.
Ja, versext mich hier komplett.
Ja, versext. Versext ist auch so ein geiles Bild-Zeitungswort. Völlig versext. Amira und Paula Lambert. Okay, das heißt aber, ihr redet über Männer.
Nein, wir reden über alles, ne? Also der heißt ja erst Macho Latte, so ein bisschen mit über Machos haben wir natürlich auch schon gesprochen. Wir haben halt unfassbar viele Parallelen. Also wir haben so viele Parallelen und Sachen, die wir ähnlich erlebt haben in unserem Leben, aber auf unterschiedliche Weise dann wiederum, aber mit demselben Gefühl. Es ist total spannend zu merken, auch für uns beide halt extrem. Es ist wie eine Art Gesprächstherapie schon fast. Also wir erzählen uns halt viele, viele Sachen, aber auch lustige Sachen, natürlich auch ein bisschen Alltagsthemen und so. Also da ist echt vieles dabei. Sie hat auch ein sehr bewegtes Leben schon hinter sich und ja, da haben wir vieles gemeinsam.
Findest du nicht auch, dass man, wenn man im Podcast was erzählt, dass man immer sich denkt, ach, das kriegt ja keiner so richtig mit?
Wir sind ja unter uns, ne?
Ja, es ist echt. Nein, also ich meine, das ist ja ein absoluter Irrglaube. Vor allem, wenn du irgendwie beteiligt bist, hören ja sowieso schon mal alle zu, in der Hoffnung auf irgendeinen Skandal nochmal irgendwie zu treffen. Und auch bei mir ist so, dass meine Freundin manchmal zu mir kommt und sagt, du weißt schon, dass die das alles senden, was du da erzählst. Weil ich immer denke, ach ja, das versendet sich irgendwie, ist ja nur, das sieht man ja nicht und so. Und dann kann es ja auch nicht da sein.
Es ist super schade, weil ich möchte oft viel mehr erzählen, weil ich irgendwie ich mag das, diesen Austausch und ich will ja Leuten dann auch so ein bisschen zeigen, dass auch bei uns irgendwie dann es Probleme gibt, dass es auch ganz normale, gewöhnliche Probleme gibt, ne, wie bei jedem anderen auch zu Hause. Aber das kannst du nicht, bist halt dann irgendwie so gehemmt, weil du weißt, es steht sonst morgen einfach wieder in der Zeitung.
Ja, und es steht vor allem, leider ist es ja so, ja, dass alles, was rausgenommen wird aus dem Zusammenhang und dann singulär irgendwo als Überschrift gepostet, es klingt ja erstens immer so, als wolle man sich in den Vordergrund drängen. Genau. Ach, jetzt hat sie schon wieder über sich das und das erzählt, ungefragt. Und dann ist es auch immer, finde ich, so ein bisschen losgelöst aus dem Zusammenhang, wirkt es immer so ein bisschen verloren, die ganze Geschichte. Also so kenne ich es von mir, dass ich mir immer denke, ja, das habe ich gesagt, aber es ist ein Satz in einem einstündigen Gespräch und so. Und dann kommt dieser eine Satz, kriegt dann so ein Gewicht.
Ganz genau. Ja, das ist ganz anstrengend, genau. Und das wird dann natürlich Clickbait genutzt und hier so. Oder zum Beispiel letztens dann wurde irgendwie, sie ist irgendwie sie macht Schluss, Amira macht Schluss. Dann wird ein Foto von Christian und mir genommen. Aber im Text, also im Artikel steht ja, dass ich den Podcast mit meinem Bruder beende. Und das ist halt wieder so, es ist so schlimm einfach, ne? Aber nee, das ist halt einfach schade. Aber andererseits, ja, die Vorteile überwiegen und es macht trotzdem auch Spaß. Aber ich bin da auch sehr, sehr zurückhaltender geworden, habe aus vielen Sachen auch gelernt. Bin ja auch froh, dass ich da jetzt so ein bisschen Weg gefunden habe für mich.
Ja, das wäre nämlich meine nächste Frage, weil man lernt ja immer, also ich habe ja zum Beispiel auch, ich hatte zum Beispiel einen meiner ersten Freunde, als ich dann bekannter wurde, das war Paul, Und Paul habe ich mit in die Öffentlichkeit genommen, weil der einfach gesagt hat, Bubble, ich komm mit. So. Und das war aber so alles so total natürlich, ja. Und ich war ja selber noch so, was, Medienfotografen, verstehe ich alles gar nicht und so. Und bin da so reingestolpert. Und Paul war dann immer Paul, Paul, Paul. Und Paul war aber so eine Mischung aus, alle Männer fanden ihn cool und alle Frauen waren in ihn verliebt. Und irgendwann war es dann so, dass jedes Interview mit mir mit den Worten begann, wie geht's Paul? Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, es kann ja jetzt auch nicht sein, dass ich die ganze Zeit über einen Paul reden muss. Und das war dann der Moment, wo ich eigentlich beschlossen habe, keinen meiner Freunde mehr in die Öffentlichkeit irgendwie zu nehmen. Und damit bin ich eigentlich ganz gut gefahren. Also man muss ab und zu mal dafür sorgen, dass es dann auch so bleibt und dass die Presse das auch akzeptiert, dass man die nicht in die Öffentlichkeit haben will. Aber und die das vor allem die auch nicht wollen. Hast du was gelernt, wie du es jetzt mit Christian machst?
Wir machen ja kein Versteck draus, also kein Versteckspiel. Wir verstecken uns nicht. Wir leugnen ja nicht, dass wir zusammen sind, sondern wir teilen einfach nicht alles mit jedem. Und das ist auch gut so. Man weiß, wir sind zusammen. Wir sind glücklich und alles andere entscheiden wir halt einfach wann und wie wir es erzählen, aber es muss halt jetzt nicht irgendwie nach außen gelebt werden. Du weißt doch selber, erfahrungsgemäß, die Pärchen, die jeden Tag posten und erzählen, wie glücklich sie sind, du weißt ganz genau, dass das genau die sind, die am meisten Dreck am Stecken haben.
Ich kenne ja solche Prominente, die jeden Satz beginnen mit, also meine Frau ist und wenn ich meine Frau nicht hätte und dann Ding und so und es war immer meine Frau und dann irgendwann kommt die Meldung, ja, wir haben uns auseinandergelebt und ich bin jetzt irgendwie mit jemand anderem zusammen und dann denke ich mir immer, diese ganze Fallhöhe kreierst du ja nur selber, indem du dich selber in dieser Beziehung auch so hochstilisierst. Ich glaube, natürlich, also wenn ich mich jetzt heute trennen würde oder mein Mann sich von mir trennen würde, dann würde da die Bild-Zeitung auch drüber schreiben.
Ja, klar,
aber halt ist ja anders, wie wenn du natürlich vor einer Woche noch das große Pärcheninterview gemacht hast und gemeinsam Plätzchen gebacken hast daheim in der heimischen Küche und eine Homestory davon hast anfertigen lassen. Ja. Dann ist natürlich die Fallhöhe schon ganz schön groß.
Es wird ja alles genommen. Was du mal 1993 gesagt hast, da hat sie ja beim Interview das und das über den Partner gesagt, da gibt's aber das Foto, hier war der Text dabei und das wird dann halt ausgeschlachtet und du wirst halt immer mit deinen Worten von vor, ein paar Jahren dann irgendwie konfrontiert, denkst du, hey, bin doch ein normaler Mensch, der sich ganz normal weiterentwickelt, wie auch mein Partner und vor 2 Jahren habe ich vielleicht das über ihn gesagt, dann sehe ich das heute einfach anders, fertig. Und das da, du musst dich halt dann irgendwie rechtfertigen oder bist halt in dieser Situation selber gelandet, weil du ja selber kreiert hast. Und genau das ist es. So wenig Information wie möglich, kann auch so wenig wie möglich, dann kann halt spekuliert werden oder wird spekuliert. So ist es, gehört ja auch dazu, stört mich überhaupt nicht. Wichtig ist ja, dass ich weiß, aber das Gleiche gilt ja auch für Kinder dann. Und das ist, weil du das gesagt hast mit dem Namen bei Wikipedia, genau deswegen haben wir uns ja auch entschieden, nicht mal die Namen öffentlich zu machen. Ich möchte ja noch nicht mal, dass die Leute die Haarfarbe meiner Kinder kennen. Stell dir mal vor, du liest in der Zeitung Rosenkrieg hier und der Name deines Kindes darunter. Boah, ey, das geht nicht. Nein.
Nee. Also deswegen, also Kinder raus auf jeden Fall. Und ich glaube auch, man tut ganz gut daran, wenn man keinen Pärchen-Podcast macht. Also das wäre so meine Lehre aus allem. Also nicht, dass ich sie, ich müsste es meinem Mann mal vorschlagen, vielleicht hat er ja ganz viel zu erzählen. Aber ich glaube eigentlich, man muss wirklich so die eigenen Sachen so ein bisschen schützen. Und dann ist es auch leichter. Da muss man sich nicht nach außen die ganze Zeit rechtfertigen. Ich meine, wenn du dir mal überlegst, die ist jetzt dem bei Instagram entfolgt.
Ja.
Der trägt jetzt keinen Ring mehr. Der war jetzt letztens alleine da, wo er sonst immer zu zweit und so. Das ist ja so irre, was da die ganze Zeit spekuliert wird, weißt du?
Alle gemeinsam in Bilder gelöscht.
Ja. Aber es ist ja heute so. Also wenn Justin Bieber oder Hailey Bieber dem Justin nicht mehr folgt, dann weiß die ganze Welt darüber Bescheid und dann nutzt die Hailey Bieber das hier, die kommt ja nicht zufällig auf den Knopf, sondern es ist ja wirklich momentan, ich glaube, das ist heute der schlimmstmögliche Unfall, der passieren kann, dass dir deine Freundin oder so, wenn sie sauer auf dich ist, entfolgt. Dann weißt du schon mal so jetzt. Oh mein Gott, wir machen das alles besser. Amira, das war sehr, sehr schön mit dir. Es hat mir sehr gut gefallen.
Mir auch. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Es war kunterbunt gemischt und ich habe sehr viel gelacht. Ich glaube, so viel habe ich noch nie in einem Podcast gelacht.
Jetzt sag mir mal, wann ziehst du in dein Haus ein, ungefähr?
Hoffentlich im August. Hoffentlich. Du weißt ja selber, verschieben wir
ja.
Also ein kleiner Spielraum ist jetzt so noch drin. Keine Ahnung. Gucken wir mal.
Boah, das ist so aufregend. Wirklich. Jetzt klingelt es wieder an der Tür?
Ja.
Wer kommt? Der DHL-Bote?
Das hat irgendjemand geklingelt. Egal.
Komm, nee, dann renn hoch.
Schon, den kenne ich auch schon. Ne? Das ist ja mein Kumpel. So oft werde ich...
Der DHL-Bote? Pass bloß auf. Die sind alle hinter dir her. Nein, überhaupt nicht. Aber wenn der öfter kommt und gar kein Paket dabei hat, musst du langsam skeptisch werden. Wenn der immer an dir vorbeischielt und fragt, ob du auch mal ein Latte Macho Macchiato kriegen kann, dann...
Ich hatte wirklich einen Handwerker hier mal, der hat mir danach einen Brief geschrieben.
So fangen viele gute Filme an, die ich mir anschaue.
Also wirklich handgeschrieben A4.
Ehrlich?
Einen Brief.
Und hat der Groß- und Kleinschreibung drauf gehabt, weil sonst kann ich ja gar nicht.
Ja, war ganz in Ordnung, ne? Aber also das war halt schon, wo ich dachte,
Und er hat gesagt, deine Augen und so, und er konnte sich gar nicht auf die Klospülung konzentrieren. Was hat er denn repariert?
Ich glaube, Wasser,
sag ich doch.
Filter, also der, Pumpe, was auch immer.
Filter war verstopft und dann hat er aber die ganze Zeit auf deine Augen geguckt und dann hinterher, und hat es dann hinterher funktioniert? Und nee, er hat es extra so gemacht, dass er nochmal kommen muss.
Er ist auf jeden Fall nochmal gekommen, aber da war ich nicht da, aber das war schon wirklich, und deswegen, da hat er dann diesen Brief halt, glaube ich, hinterlassen. Das war das war jetzt kein Liebesbrief, das war höflich geschrieben, dass ich sehr eine so tolle Ausstrahlung habe und dass ich so freundlich bin und dass es ihm leid tut, was halt mit mir in der Öffentlichkeit gemacht wurde, dass ich mir da nichts draus machen soll.
Das ist ja aber eigentlich wahnsinnig süß.
Ja, das war sehr lieb, ja.
Und er wollte dich fragen, ob du nicht als Frau eines Sanitär- und Heizungsunternehmens dich auch deine Zukunft irgendwie vorstellen könntest.
Ja, durchbrennen.
In einem Vorort südlich von Köln und einfach durchbrennen mit ihm.
Oder? Why not?
Halte dir alle Optionen offen, kann ich dir nur sagen. Und einen Heizungsinstallateur zu kennen, der auch den Filter reinigen kann. Mhm. Da würde ich mal über die Schmerzgrenze gehen. Und wenn nicht, dann gibst du mir die Nummer, dann mach ich's.
Fies, ey.
Du bist süß. Jetzt fühlst du dich schlecht, dass du das erzählt hast.
Ja.
Der hört nie im Leben unseren Podcast. Wobei, vielleicht stalkt er dich und hört sich alles an, was du machst. Dann hat das jetzt doch gehört. Dann schicken wir ihm jetzt viele Grüße und sagen, ich sage ihm jetzt dranbleiben. Die Amira möchte auch, dass du dich durch eine Zeit durchquälst. Die will sehen, ob du da bereit bist, die extra Mile zu gehen. Muss noch ein paar Mal vorbeikommen und noch mehr Briefe schreiben. Und sie liebt auch Geschenke.
Blumen.
Okay, ja, Amira, dann wünsche ich dir, dass der Filter bald wieder verstopft ist, im übertragenen Sinne. Und,
warum erzähle ich dir das auch an?
Bei mir ist es gut aufgehoben.
Ja, genau.
Falls du dachtest, der Pärchen-Podcast sei dein Ende gewesen, it's not. Ist hier die Waffeln einer Frau. Tschüss.
Tschüss.
Was für eine nette und sympathische Frau. Ich drücke ihr die Daumen, dass es mit ihrem Hausbau alles gut klappt und dass die Dirty Kitchen auch immer schön dirty ist.
Ich werde jetzt immer, wenn ich sie sehe, daran denken, dass sie sich mit 14 mit so einer Nähnadel
die Zunge durchgestochen hat.
Das wird leider bei mir hängen bleiben für diese Folge.
Das schaffen nur die Mutigsten, kann ich dir sagen. Das war Amira Ali und in der nächsten Woche gibt es eine neue Ausgabe von den Waffeln einer Frau, dann mit einem neuen Gast. Tschüss.
Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Barbaradio-App und im Web. barbaradio.de